NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Ausgabe am Donnerstag. Wir berichten heute über folgende Themen. Terrorzelle in Niedersachsen. Wie gefährlich sind die IS-Sympathisanten von Wolfsburg? Wieder den Generalverdacht. Kanzlerin Merkel nimmt im Bundestag Deutschlands Muslime in Schutz. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Außerdem haben wir eine Eilmeldung, nach der bei einer Antiterroraktion im Osten Belgiens 3 Tote zu beklagen sind. Wir versuchen auch darüber in unserer Sendung Sie zu informieren. Die Gräueltaten der afrikanischen Gotteskrieger. Boko Haram soll ganze Städte ausradiert haben. Sowie, was wusste Edati und von wem? Bundestagsuntersuchungsausschuss befragt Ex-BKA-Chef Zierke. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Ist Wolfsburg einer der Hotspots der islamistischen Szene in Deutschland? Das jedenfalls behauptet die Bild-Zeitung in ihrer heutigen Ausgabe. Danach gibt es in der niedersächsischen Stadt ein Terrornetzwerk mit bis zu 50 Unterstützern. Am Nachmittag haben sich in Hannover Landesregierung und Landeskriminalamt zu dem Bericht geäußert. Innenminister Boris Pistorius hält die Gefahr, die von der Wolfsburger IS-Gruppe ausgeht, für überschaubar.
Wir haben keine veränderte Situation in Niedersachsen gegenüber dem Zeitpunkt vor Paris. Wir haben eine abstrakte Gefährdungslage durch Menschen, die aus dem Dschihad zurückgekehrt sind oder zurückkehren wollen oder dorthin gehen wollen. Aber wir haben eben keine Erkenntnisse darüber, dass von diesen Menschen gegenwärtig irgendeine konkrete Gefahr durch Anschlagsplanung oder dergleichen ausgeht. Das kann man in uneingeschränkter Deutlichkeit so sagen.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius wollte die Wogen ausdrücklich glätten, als er am frühen Abend vor die Presse trat. Und auch die Präsidentin des niedersächsischen Verfassungsschutzes, Marin Brandenburger, sieht keine akute Gefahr durch eine angebliche IS-Terrorzelle in Wolfsburg, wie es heute in Presseberichten hieß.
Der Begriff Terrorzelle ist auch nicht der Begriff, der von uns geprägt wurde. Wir sagen, es gibt dort salafistische Aktivitäten. Die Personen, die sich dort im Rahmen des Salafismus betätigen, sind ideologisch sicherlich gefestigt. Aber es gibt keinerlei konkrete Hinweise, dass Anschläge in Deutschland oder in Niedersachsen geplant sind.
Rund 50 junge Wolfsburger sollen über ein Salafistennetzwerk in Kontakt stehen. Der Verfassungsschutz beobachtet sie schon lange. Doch nach seiner Auffassung sind längst nicht alle gewaltbereit.
Nicht jedes Posing mit einer Kalaschnikow zum Beispiel, was im Internet gezeigt wird, bedeutet eine konkrete Anschlagsgefahr.
Als sicher gilt, dass 5 von ihnen im Irak und in Syrien sind, 2 weitere wurden dort getötet, 2 andere sind zurückgekehrt. Einer von den beiden sitzt seit November in Untersuchungshaft. Gegen den anderen ermittelt jetzt laut Medienberichten die Bundesanwaltschaft. Kommentieren will die Bundesbehörde das nicht. In Wolfsburg wird insgesamt gegen 12 Islamisten ermittelt, die meisten mit deutscher Staatsbürgerschaft. Der Chef des niedersächsischen Landeskriminalamtes Kollmey betonte, dass gegen die Verdächtigen zwar wegen der Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland sowie wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren Straftat ermittelt werde, eine konkrete Planung einer solchen Tat sei aber nicht bekannt. Der jetzt ins Visier der Ermittler geratene bleibe weiterhin auf freiem Fuß, da es keinen Grund gäbe, ihn festzusetzen. Dass gerade die Autostadt zum Zentrum der Salafisten in Niedersachsen wurde, ist für die Verfassungsschutzpräsidentin Brandenburger eher Zufall. Oft reiche ein Salafist, der seinen Freundeskreis gleich mitradikalisiere, sei es über soziale Netzwerke oder im Café oder Jugendtreff um die Ecke. Als Grund für die Radikalisierung gilt Perspektivlosigkeit, aber auch Ausgrenzung und Langeweile. Da will die Stadt Wolfsburg jetzt ansetzen und vor allem mit den Religionsgemeinschaften das Gespräch suchen. Umgekehrt suchen auch muslimische Familien mittlerweile Hilfe. Sie wenden sich an die Behörden mit der Bitte, haltet unsere Kinder davon ab, in den Krieg zu ziehen.
Karin Abendhausen über die Salafistengruppe von Wolfsburg. Genau eine Woche ist das Attentat auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo jetzt her und Paris steht nach wie vor unter Schock. Nichts ist mehr so, wie es vor dem Anschlag war, berichtet unser Korrespondent Andreas Teska. Daran ändert auch die weltweite Solidarität mit den Franzosen nur wenig.
Die Franzosen ernten Bewunderung in aller Welt für die Art, wie sie dem Terror getrotzt haben. Tief im Innern aber sieht es bei vielen offenbar anders aus. Das bemerkt André Ivaldi jeden Tag in ihrer Apotheke. Es gibt nicht einen Kunden, der reinkommt, ohne zu sprechen von dem, was passiert ist. Sie sind verunsichert, haben Angst rauszugehen, leiden unter Schlafstörungen. Und sie fragen dann nach Produkten, die ihnen helfen, irgendwie durchzuhalten.
à tenir un petit peu.
Der Verkauf von Schlafmitteln und Angstlösern ist sprunghaft gestiegen, um 18% seit den Anschlägen. Wie groß die Grundspannung immer noch ist, belegt ein offenbar harmloser Verkehrsunfall, bei dem eine Polizistin leicht verletzt wurde. Denn er ereignete sich gleich neben dem Sitz des Staatspräsidenten. Elysée, verletzte Polizistin, 4 Männer im Auto. Diese Schlüsselwörter reichen, schon schrillen die Alarmsirenen. Nur einer zeigt sich unbeeindruckt und wächst mit jedem Tag mehr in die Rolle des Vaters der Nation. Staatspräsident Hollande ist allgegenwärtig, demonstriert Entschlossenheit, spendet Trost und stärkt den Zusammenhalt aller Franzosen. Nach seinem Besuch in der großen Synagoge am Sonntag, heute ein Auftritt im Institut der Arabischen Welt. Die ersten Opfer von Fanatismus, Fundamentalismus und Intoleranz seien die Muslime, sagt Hollande.
Les Français de confession musulmane.
Die Franzosen muslimischen Glaubens haben dieselben Rechte, dieselben Pflichten wie alle Bürger. Sie müssen geschützt werden. Die Laizität trägt dazu bei, denn sie respektiert alle Religionen.
La laïcité y concourt, car elle respecte toutes les religions.
Charlie Hebdo findet weiter reißenden Absatz. Auch am zweiten Tag waren die verfügbaren Exemplare schnell vergriffen. Mehrere der ermordeten Mitarbeiter wurden heute beigesetzt. Massenhafte Unterstützung erfährt Lassana Batili. Der Mann aus Mali hatte während der Geiselnahme im Supermarkt zahlreiche Menschen im Kühlraum versteckt. Binnen weniger Tage unterzeichneten 300.000 eine Petition zu seinen Gunsten. Nächsten Dienstag wird ihm die französische Staatsbürgerschaft verliehen. Die Suche nach Helfern der Attentäter geht unterdessen weiter. In einem Haus, das einer von ihnen angemietet hatte, fand die Polizei ein großes Waffenlager und Spuren, die es ermöglichten, einen vierten Mann zu identifizieren. Nach ihm wird gefahndet.
Andreas Teska berichtete aus Paris. Auch in Berlin waren die Folgen des Pariser Attentates heute erneut das Thema des Tages. Im Parlament forderte Bundestagspräsident Norbert Lammert die Abgeordneten zunächst zu einer Gedenkminute für die Opfer des Terroranschlages auf. Danach gab die Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung zur Lage der inneren Sicherheit in Deutschland ab. Dabei nahm Angela Merkel die hier beheimateten Muslime vor pauschalen Angriffen in Schutz und rief dazu auf, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Wir lassen uns nicht von denen spalten, die angesichts des islamistischen Terrors Muslime in Deutschland unter einen Generalverdacht stellen. Jede Ausgrenzung von Muslimen in Deutschland, jeder Generalverdacht verbietet sich.
Die allermeisten Muslime seien rechtschaffene und verfassungstreue Bürger, sagte die Kanzlerin. Jede Form von islamistischer Gewalt aber werde mit der ganzen Entschlossenheit unseres Rechtsstaates bekämpft. Die meisten Menschen in Deutschland seien keine Feinde des Islam, sagte Merkel weiter. Die Kanzlerin zitierte erneut den früheren Bundespräsidenten Wulff, der gesagt hat, auch der Islam gehöre inzwischen zu Deutschland. Merkel erklärte aber auch, dass Menschen unsicher und ratlos seien in ihrem Urteil. Sie wollten wissen, warum Terroristen ihre Untaten stets mit dem islamischen Glauben verbinden würden.
Sie fragen, wie man dem wieder und wieder gehörten Satz noch folgen kann, dass Mörder, die sich für ihre Taten auf den Islam berufen, nichts mit dem Islam zu tun haben sollen. Ich sage ausdrücklich, das sind berechtigte Fragen. Ich halte eine Klärung dieser Fragen durch die Geistlichkeit des Islam für wichtig.
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warnte nachdrücklich davor, Millionen friedfertiger Muslime mit Terroristen in einen Topf zu werfen. Die Pegida-Bewegung forderte er auf, mit der Stimmungsmache aufzuhören.
Dass sich die Terroristen auf den Islam berufen und damit das religiöse Empfinden vieler friedlicher Muslime mit Füßen treten, das ist eigentlich schon schlimm genug. Wenn jetzt aber Millionen friedfertiger Muslime in Deutschland in einen Topf mit Terroristen geworfen werden, dann ist das eine unverantwortliche politische Brandstiftung.
Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken, bezeichnete die Attentate von Paris als Anschläge auf die Demokratie. Er warnte aber davor, jetzt die Sicherheitsgesetze in Deutschland zu verschärfen.
Und der Ruf der Union nach stärkeren Geheimdiensten, schärferen Gesetzen, Vorratsdatenspeicherung, auch was Sie, Frau Bundeskanzlerin, dazu gesagt haben, löst die Probleme nicht. Im Gegenteil.
Auch der Fraktionschef der Grünen, Anton Hofreiter, lehnt schärfere Gesetze ab.
Mehr Datenspeicherung und vermeintliche Gesetzesverschärfung sind falsche Reflexe. Wenn unsere Freiheit angegriffen wird, dann dürfen wir unsere Freiheit doch nicht selbst aufgeben. Gegen Kalaschnikows macht die Vorratsdatenspeicherung der Daten aller Bürger, auch aller unbescholtener Bürger, doch keinen Sinn.
Es war eine der guten Debatten im Bundestag. Ruhig und nachdenklich.
Ein Bericht von Thorsten Huhn. Die heutige Bundestagsdebatte ist auch das Thema des Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Christoph Prössel.
Wir lassen uns nicht einschüchtern. In diesem Duktus führten die Parteien im Bundestag eine angemessene, besonnene Debatte zu den Terroranschlägen von Paris. Deutschland erlebt seit Tagen eine intensive Auseinandersetzung mit dem Islam und mit sich selbst. Dazu gehört auch die späte Erkenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Viele werden sich dessen offenbar erst jetzt bewusst. Dabei ist dies spätestens seit den 60er Jahren eine Gewissheit. Damals kamen Südeuropäer, Türken und Nordafrikaner als Gastarbeiter in die Bundesrepublik. Viele blieben. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Bundeskanzlerin Merkel auch heute wieder den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff zitierte. Der Islam gehöre zu Deutschland. Das ist eigentlich eine banale Aussage. Trotzdem ist sie richtig. Wenn Thomas Oppermann sagt, ohne Einwanderer, ohne ihre Leistung, ohne ihre Beiträge zur Sozial- und Steuerkasse hätte es die schwarze Null nicht gegeben, dann meint er das Gleiche, gibt der Aussage aber mehr Gewicht. Der Fraktionsvorsitzende der SPD stellt die Verbindung her zwischen Zuwanderern und einem der wichtigsten Ziele der Großen Koalition. In der Debatte tritt hervor, wo die Stärke der Demokratie liegt und warum dieses politische System in der Lage ist, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Und warum sie wehrhaft ist gegen Terroristen. Das Stichwort heißt Inklusion, also das Miteinander, die Beteiligung aller. Das Versprechen ist jedoch auch Verpflichtung für beide Seiten. Hier muss der Staat mehr leisten und dafür sorgen, dass Ausgrenzung nicht stattfindet. Integration, Bildung für alle, gleiche Chancen im Beruf sind die Voraussetzung und noch lange nicht Realität. Die Bundesregierung hat hier zu wenig getan und muss sich diesen Punkt zu Recht von der Opposition vorwerfen lassen. Gleichzeitig sind die muslimischen Verbände gefordert. Es ist fatal, Terrorismus und Islam gleichzusetzen. Dem Islam muss, wie allen anderen Religionen auch, Toleranz entgegengebracht werden, machte Merkel in ihrer Rede deutlich. Terrorismus muss entschlossen bekämpft werden. Darin sind sich auch die Parteien einig, streiten aber über das Wie. Der Entzug von Personalausweisen für Extremisten, strafrechtliche Verschärfungen für die Geldgeber des Terrors und die Vorratsdatenspeicherung sind richtige Maßnahmen. Das Allerwichtigste jedoch bleibt, jetzt nicht in Aktionismus zu verfallen. Wer Bürgerrechte beschneidet, muss sicher sein, dass die Maßnahmen auch mehr Sicherheit bringen.
Christoph Prössel kommentierte. Und vor einer Viertelstunde erreichte uns die Eilmeldung, dass es in der belgischen Stadt Verviers eine Terroristenaktivität der Polizei gegeben hat, die dazu führte, dass bei einem Einsatz 3 Menschen getötet worden sind. Das berichtet jedenfalls das belgische Fernsehen. Mehrere Personen seien festgenommen worden. Offensichtlich richtete sich die Aktion gegen eine dortige Terrorzelle. Es habe außerdem in dem Ort mehrere Explosionen gegeben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang noch nicht. Wir werden versuchen, Sie weiter auf dem Laufenden zu halten. Es ist 18.43 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen Terroranschlag verhindert hat offenbar das FBI in den USA. Die Bundespolizei nahm gestern einen Sympathisanten der Organisation Islamischer Staat fest. Der 20-Jährige wollte das Kapitol in Washington angreifen, in dem die beiden Parlamentskammern der USA ihren Sitz haben. Er hatte in einem Waffenladen 2 halbautomatische Sturmgewehre und 600 Schuss Munition gekauft, als die FBI-Beamten zugriffen. Martin Ganselmeier informiert.
Auf dem Parkplatz wurde er von Beamten des FBI festgenommen. Auf seinem Computer fand die Polizei Propagandavideos des Islamischen Staates und den Anschlagsplan auf das Kapitol in Washington. Zunächst sollten Rohrbomben in der Nähe des Kapitols explodieren. Anschließend wollte der 20-Jährige fliehende Kongressabgeordnete und deren Mitarbeiter erschießen. Sein Sohn sei vermutlich Opfer islamistischer Ideologie geworden, sagte der Vater des Festgenommenen John Cornell im Sender CNN. Er ist sicher auf den falschen Weg geraten, aber ich glaube, dass er von anderen dazu getrieben wurde. Schon seit Monaten hatten FBI-Agenten den jungen Mann im Visier. Über Twitter hatte er unter dem Namen Rahel Ubaida Videos des Islamischen Staates verbreitet und Kongressabgeordnete bedroht. Seinen Anschlagsplan teilte er einem Undercover-Agenten des FBI mit, den er für einen Sympathisanten hielt. Zweimal trafen sich die beiden, um die Gründung einer eine Terrorzelle des Islamischen Staates in den USA zu planen. Der 20-Jährige gab an, er stehe zwar in Verbindung zu ausländischen Terrorgruppen, wolle mit einem Anschlag auf das Kapitol aber nicht auf deren Zustimmung warten. Sein Vater betonte dagegen, sein Sohn habe nie über den Islamischen Staat gesprochen. Er hat mir die friedliche Botschaft des Islam erklärt. Von ihm ging keinerlei Gewalt aus. Er war ruhig, schüchtern, ein gutes Kind. Allerdings hatte sich der 20-Jährige zuletzt äußerlich sehr verändert. Ein Polizeifoto nach seiner Festnahme zeigte ihn mit langem Bart und langen Haaren. Aufgrund des frühen Zugriffs der Bundespolizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine echte Gefährdung von Kongressabgeordneten. Dennoch muss der 20-Jährige schon morgen zum ersten Mal vor Gericht erscheinen. Angeklagt wird er wegen versuchter Tötung und Vorbereitung eines Terroranschlags.
Aus Washington Martin Ganselmeier. Ein Terrorakt der vergangenen Tage, der noch deutlich mehr Opfer gefordert hat als der in Paris, ist weitgehend aus dem Blickfeld geraten. Der Angriff der islamistischen Gruppe Boko Haram auf zwei Orte im Norden Nigerias. Amnesty International hat Satellitenbilder ausgewertet und festgestellt, die Kleinstädte wurden regelrecht ausradiert. Es soll hunderte Tote gegeben haben. Tausende Bewohner sind auf der Flucht. Aus Rabat Stefan Ehlert.
Während der Geburt ihres Babys ermordeten Boko Haram-Kämpfer eine Frau, ihr Sohn noch halb im Geburtskanal und halb auf der Welt. Dieses Bild wird ab heute verbunden sein mit dem Terror der Islamisten im Norden Nigerias, diesmal in der Stadt Baga im Nordosten. Ein überlebender Zeuge hat diese Geschichte Ermittlern der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erzählt. Das Massaker von Baga und Umgebung ist seit Tagen bekannt, aber jetzt hat Amnesty auch die Auswertung von Satellitenbildern vorgelegt. Ihr Ermittler Daniel Eyre nennt den Angriff auf Baga den schlimmsten seit Beginn des Terrors 2009.
In the images from a few days after the attack.
In den Bildern ein paar Tage nach dem Angriff sehen wir, dass mehr als 3700 Gebäude zerstört oder niedergebrannt wurden. Es könnte sein, dass Boko Haram zum ersten Mal nahezu eine ganze Stadt zerstört hat. Hunderte Menschen sollen ums Leben gekommen sein, sagt Daniel Eyre, und nicht nur 150, wie die nigerianische Regierung behauptet. Die Terroristen hätten sich auf Bäumen und im Gebüsch versteckt, um selbst Flüchtende zu erschießen. Die Zeugen, mit denen wir sprechen konnten, erzählen uns, dass Boko Haram in die Stadt kam und einfach Zivilisten erschossen hat auf der Straße, aber auch in ihren Häusern und dann, wenn sie versuchten, in den Busch zu fliehen. Aus Kamerun, aus dem nigerianischen Militär, aber auch von Seiten der Afrikanischen Union mehren sich die Rufe nach internationaler Hilfe. Kofi Annan, der langjährige Generalsekretär der Vereinten Nationen, glaubt nicht, dass Nigeria den Kampf gegen Boko Haram noch allein gewinnen kann. Ihre Brutalität, das Morden an unschuldigen Frauen und Kindern, kann nicht eingedämmt werden. Sie sind entschlossen, Furcht zu erzeugen und die Bevölkerung einer ganzen Region einzuschüchtern. Ganz offensichtlich muss die Regierung mit der Hilfe internationaler Partner alles tun, um den Aufstand zu beenden. Den Aufstand beenden? Nigeria, die wirtschaftsstärkste und bevölkerungsreichste Nation Afrikas, ist davon weit entfernt. Die dauernden Terrorattacken im Norden haben nicht nur hunderttausende Menschen dort in die Flucht getrieben. Sie gefährden nun auch die Wahlen Mitte Februar. Denn in manchen Gegenden im Norden kann gar nicht gewählt werden. Für Daniel Eyre, den Amnesty-Ermittler, steht außer Frage, dass Nigerias Terror ein Fall für die internationale Gemeinschaft ist. Boko Haram hat Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Dieser Meinung hat sich heute auch US-Außenminister John Kerry angeschlossen. Er nannte Boko Haram eine der schlimmsten Terrorgruppen der Welt. Kerry und sein britischer Amtskollege Philip Hammond erwägen nun ein gemeinsames Vorgehen. Wie ein solches Eingreifen aussehen könnte, sagte Kerry nicht. In der Öffentlichkeit diskutiert werden sowohl der Einsatz von Drohnen, aber auch Hilfe bei der Aufklärung, Waffen und Training für Nigerias Armee.
Ins Inland. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edati soll kinderpornografisches Bildmaterial besessen haben. Wie weit er sich dabei strafbar gemacht hat, klärt derzeit die Justiz. Den Bundestag interessiert eine ganz andere Frage. Wer hat Edati so frühzeitig und detailliert über die Ermittlungen informiert, dass der möglicherweise Beweismaterial beseitigen konnte? Der dazu eingesetzte Untersuchungsausschuss hat heute neben Edati selbst auch den ehemaligen BKA-Chef Jörg Zierke befragt. Was dabei herauskam, fasst Peter Mücke zusammen.
Eigentlich ist der ehemalige BKA-Chef Jörg Zierke seit November im Ruhestand. Doch heute musste er vor dem Untersuchungsausschuss noch einmal seine Rolle im Fall Edati schildern. Für den CDU-Obmann Frank Schuster eine erwartungsgemäß klare Aussage.
Zierke ist Profi und Ich bin immer eigentlich davon ausgegangen, dass er die Aussage von Edati schwer erschüttern wird. Also nach dem, was er bis jetzt gesagt hat, ist da Herr Hartmann völlig aus dem Schussfeld und er selber auch.
Nein, er habe keine Informationen über Ermittlungen gegen Edati an den SPD-Abgeordneten Hartmann weitergegeben. Er habe auch gar keinen Grund dazu gehabt, denn obwohl Zierke auch SPD-Mitglied ist, Edati sei ihm von Anfang an unsympathisch gewesen.
Warum hätte er Sebastian Edati warnen sollen? Es war ein erhebliches persönliches Risiko für ihn,
sagt auch die Ausschussvorsitzende Högel von der SPD. Nur einmal kam Zierke dann doch ins Schlingern, als es nämlich um das Telefonat mit dem heutigen SPD-Fraktionschef Oppermann am 17. Oktober 2013 ging. Der Obmann der Linken, Frank Tempel, hatte Zierke nach dem Inhalt des Telefongesprächs gefragt.
Uns ging es einfach darum, wurde in diesem Telefonat alles gesagt oder sind da Lücken, sind bisher Sachen verschwiegen worden? Das können wir nur feststellen, indem wir uns noch einmal neu dieses Telefonat schildern lassen. Und Herr Zierke zeigt momentan offensichtlich, dass er damit ein Riesenproblem hat, wollte in das Protokoll aus dem Innenausschuss, wo er schon mal dazu Stellung hat, reinsehen. Ganz ehrlich, das macht keinen Sinn, wenn er mir jedes Mal das er selber aus der ersten Aussage erzählt. Uns geht es darum, ist dieses Telefonat bisher vollständig geschildert worden oder ist da noch etwas ganz anderes gesagt worden, was bisher nicht öffentlich wurde?
Oppermann hatte zunächst erklärt, Zierke habe ihm damals am Telefon bestätigt, dass gegen Edati wegen Kinderpornografie ermittelt werde. Das war von Zierke umgehend dementiert worden. Das Telefonat habe zwar stattgefunden, allerdings habe er die Fragen Oppermanns nicht beantwortet. Damals spottete der grünen Abgeordnete Konstantin von Notz im Bundestag.
Und jetzt sollen wir glauben, es hat ein Telefonat, so wurde es heute dargestellt, ohne Ziel und ohne Inhalt stattgefunden. Zwei Männer schweigen sich an und beide wissen danach Bescheid. Wer soll denn das glauben, bitteschön?
Für Zierke könnte es also noch einmal unangenehm werden. Wenn er Oppermann tatsächlich Ermittlungen bestätigt haben sollte, hätte er sich möglicherweise des Geheimnisverrats schuldig gemacht. Für den CDU-Obmann Schuster war dagegen heute eine andere Aussage Zierkes entscheidend.
Was ich erstaunlich finde, ist, dass er auch sieht, dass es einen Informanten wohl gegeben haben könnte. Und er verweist selber auf meine Fragen in Richtung Niedersachsen und die vielen, die es dort wussten. Das wird aus meiner Sicht der neue Schwerpunkt werden.
Vor Beginn der Sitzung hatte Schuster den Namen des niedersächsischen Innenministers Pistorius von der SPD ins Spiel gebracht. Der habe wahrscheinlich schon Mitte Oktober 2013 vom Verdacht gegen Edati gewusst. Am Abend wird dann Sebastian Edati selbst noch einmal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.
Ihn werden wir natürlich auch noch mal mit den Aussagen von Herrn Hartmann aus der letzten Sitzung konfrontieren, um da halt eben auch noch mal herauszufinden, hat das alles tatsächlich so stattgefunden, wie Herr Edati das geschildert hat,
sagt die Obfrau der Grünen Irene Mihalic. In diesem Zusammenhang fordert sie die SPD-Spitze auf, ihren SMS-Verkehr rund um den Fall Edati offenzulegen.
Aus Berlin Peter Mücke. Wohin auf der Welt er auch reist, die Begeisterung, die Papst Franziskus entgegenschlägt, ist überwältigend. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, ob die Katholiken in dem Land, das er besucht, in der Minderheit sind oder ob sie die Mehrheit stellen. Die Menschen kommen zu Hunderttausenden zu seinen Messen. So auch auf den Philippinen, wo Franziskus seit heute Station macht. Udo Schmidt berichtet aus Manila.
Es ist die erwartete Volksfeststimmung. Die Philippiner feiern ihren Papst.
We saw the Pope pass by. He was so near us. We're so happy, and we got a video of him.
Er war uns so nah. Wir sind glücklich und aufgeregt.
We're just so excited.
Mehrere Stunden sollte die Fahrt durch Manila dauern. Die Menschen, die lange gewartet hatten, sollten ihren Papst sehen können. Dann jedoch raste der Konvoi durch die Stadt. Nach 38 Minuten war das Ziel erreicht. Viele Eindrücke blieben da nicht hängen. Aber dennoch, sagt Karen Cervantes, die einen stundenlangen Fußmarsch in Kauf genommen hat, um hinter einer der Absperrungen zu stehen, dennoch war es bewegend. Ich fühle mich beschützt durch diesen kurzen Augenblick und bin sehr glücklich. Gut 80% der 100 Millionen Philippiner sind katholischen Glaubens. Mehr als 5 Millionen werden zur Messe am Sonntag erwartet im Rizal Park unter freiem Himmel. Ein Spektakel, das den rund 40.000 Sicherheitskräften in Manila Kopfzerbrechen bereitet. Die 68-jährige Virinia Paulet traut sich die Messe nicht mehr zu, aber wenigstens heute konnte sie Franziskus kurz sehen. Wir haben sehr großes Glück, dass uns der Papst hier besucht. Das ist so wichtig für uns. Wichtig ist es vor allem für die Menschen auf der vor 14 Monaten vom Taifun Haiyan heimgesuchten Insel Leyte. Mehr als 7000 kamen dort ums Leben. Der Papst wird übermorgen in die damals besonders stark zerstörte Provinzhauptstadt Tacloban fliegen, um sich mit deren Bewohnern zu treffen. Der Wetterbericht ist düster. Ein Tropensturm zieht in Richtung Leyte mit heftigem Wind und starkem Regen. Franziskus wird die Überlebenden des Taifuns unter realistischen Bedingungen treffen.
Knapp 2 Jahre lang war sie wegen angeblichen Dopings gesperrt, obwohl es nie einen nachweislich positiven Befund gegeben hatte. Mittlerweile ist die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein wieder auf den internationalen Bahnen aktiv. Doch damit will sie sich nicht zufrieden geben. Die Olympiasiegerin hat den internationalen Sportverband ISU auf Schadenersatz verklagt und heute einen Teilerfolg erzielt. Sebastian Krause informiert.
Eine vor Freude strahlende Claudia Pechstein im Münchner Gerichtssaal. Die Richter erklären ihre Klage für zulässig. Das heißt, sie sind bereit, Pechsteins Dopingfall vor dem Oberlandesgericht zu verhandeln und neu aufzurollen.
Es ist ein sehr, sehr großer Tag heute für mich. Es ist definitiv so, dass ich heute im Namen des Volkes gehört habe, dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kann und mich nicht mehr dem fragwürdigen Schiedsgerichten, dem CAS sozusagen, unterwerfen muss.
Normalerweise gelten Dopingfälle für ordentliche Gerichte als unantastbar, weil sie rein der Sportgerichtsbarkeit unterliegen, mit dem CAS, dem Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne, als letzte Instanz. Die Münchner Richter sehen die Regeln der Sportgerichtsbarkeit aber als ungerecht und unwirksam an. Sportverbände hätten zu viel Macht, Athleten müssten sich unterwerfen. Der CAS und die Sportschiedsgerichtsbarkeit werden durch das Urteil in Frage gestellt. Claudia Pechstein muss sich trotzdem gedulden, denn der Eislauf-Weltverband will in Revision gehen. Jetzt muss also der Bundesgerichtshof entscheiden, ob ihr Dopingfall tatsächlich nochmal neu aufgerollt wird.
Informationen von Sebastian Krause. Es sind noch 5 Wochen und 3 Tage, dann werden im Dolby Theater in Los Angeles die diesjährigen Oscars verliehen. Die Academy von Hollywood gab heute bekannt, wer die Kandidaten für die begehrtesten Filmtrophäen der Welt sind. Nicole Markwald nennt uns die wichtigsten Namen.
Regisseur J.J. Abrams verlor keine Zeit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars geben wir heute alle Nominierungen bekannt, sagte er. Lasst uns anfangen. Wenige Minuten später stand fest, im Oscar-Rennen 2015 gibt es 2 Spitzenreiter mit jeweils 9 Nominierungen. Die britisch-deutsche skurrile Komödie Grand Budapest Hotel und Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit. Darin spielt Michael Keaton einen abgehalfterten Schauspieler, der versucht, seine Karriere neu zu starten.
Wie sind wir hier nur gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen.
Keaton wurde auch als bester Schauspieler nominiert. Seine Filmpartner Edward Norton und Emma Stone können sich Hoffnungen auf einen Oscar als beste Nebendarsteller machen. Keaton tritt unter anderem gegen Benedict Cumberbatch an, der in The Imitation Game, ein streng geheimes Leben, den britischen Mathematiker Alan Turing verkörpert. Der Film gehört mit 8 Nominierungen ebenfalls zu den Favoriten, wie auch Die Entdeckung der Unendlichkeit, ein Film über den Physiker Stephen Hawking. Die Schauspielerin Julianne Moore wurde bereits 4-mal für einen Oscar nominiert. Gewonnen hat sie noch nie. In diesem Jahr könnte es aber klappen, denn Moore wurde für ihre Arbeit in dem Alzheimer-Drama Still Alice, Mein Leben ohne Gestern, nominiert. Für Erstaunen sorgte, dass Schauspielerin Jennifer Aniston in dieser Kategorie nicht berücksichtigt wurde. Sie spielte in dem Film Cake eine Medikamentenabhängige. Überraschend stark vertreten ist dagegen mit 6 Nominierungen American Sniper, bei dem Clint Eastwood Regie führte. Aus deutscher Sicht sind die Kategorien bester Dokumentarfilm und Filmmusik interessant. Hier ziehen Wim Wenders mit seiner Dokumentation Das Salz der Erde und Hans Zimmer mit der Musik für das Weltuntergangsdrama Interstellar ins Oscar-Rennen.
Oh, egal, halb so wild.
Können wir nicht mit Bande spielen?
Du brauchst keine Bande. Im Leben geht auch mal was daneben.
Und natürlich taucht auch die hochgelobte Langzeitstudie Boyhood mehrfach in der Liste der Nominierten auf. Regisseur Richard Linklater hatte darin über 12 Jahre das Erwachsenwerden eines Jungen beobachtet. Die Oscar-Verleihung könnte sein großer Abend werden, denn Boyhood wurde unter anderem als bester Film und Linklater als bester Regisseur nominiert.
Die Kandidaten für die Oscars stehen fest. Nicole Markwald informierte aus Los Angeles. Und das war das Echo des Tages für heute auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.